Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Auch von meiner Seite schön, euch zu sehen. Und Bauke hat uns sehr gut mit reingenommen, womit wir uns gleich beschäftigen wollen, mit der Geschichte von Noah. Jetzt geht es wieder um einen Glaubenshelden. Und dieser Glaubensheld, vielleicht fragt ihr euch, was hat dieser Glaubensheld mit diesen Liedern zu tun, die die ganze Zeit von Rettung sprechen? Vielleicht fragt ihr euch, was hat dieser Glaubensheld damit zu tun, dass wir nachher das Abendmahl feiern? Ich weiß nicht, ob dir diese Fragen durch den Kopf gingen. In der Vorbereitung hat mich das beschäftigt. Und wenn du diese Fragen hattest, dann kann ich dir jetzt schon vorab sagen, wahrscheinlich viel, viel mehr, als wir gerade denken. Die Geschichte von Noah, die Gott mit ihm geschrieben hat, mit diesem Glaubenshelden und dem Abendmahl, die sind stark miteinander verbunden. Und darum soll es heute gehen, um Noah und den Retter. Und ich will euch mal mit reinnehmen, in die Zeit heute erstmal. Bevor wir die Jahre zurückgehen, will ich euch mitnehmen in ein Land ein bisschen weiter weg von hier, und zwar ist das Südkorea. Südkorea ist, was Schiffe angeht, macht denen niemand etwas vor. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Genau, so sieht das unter anderem aus in Südkorea. Sie haben die größten Werften. Weltweit sind sie Marktführer, wenn es um den Schiffbau geht. Und hier sieht man das schon, die sind enorm riesig. Sie haben die größten Werften, sie sind am weitesten, am fortschrittlichsten ausgebaut. Und die Technik, die sie anwenden, die machen das richtig, richtig gut. Sehr, sehr fortschrittlich, auch die Technologie, die sie einsetzen. Und immer wieder gibt es viele Studien, die aus Südkorea kommen und die betreffen den Schiffsbau. Und eine von diesen Studien, die ist 31 Jahre alt, aus 1993, und da haben die sich mit den Maßen beschäftigt, von diesen Riesenfrachtern, die so den Ozean überqueren müssen, die durch den ein oder anderen Sturm müssen und auch große Wellen standhalten müssen. Also sie müssen seetüchtig sein, dass da nicht die Menschen ihr Leben lassen oder die Fracht verloren wird. Und die kamen dann zu einem Ergebnis, dass das Verhältnis von Schiffslänge zu Schiffsbreite, das muss ungefähr 6:1 sein. Also ein Schiff, das 60 Meter lang ist, das muss auch ungefähr 10 Meter breit sein. Und dann habe ich mal nachgeschaut, wann gab es denn das erste Schiff mit diesen Maßen. Und das gab es nicht 1993, als diese Studie veröffentlicht wurde. Ich habe mal ChatGPT gefragt, was ChatGPT vermutet, wann es das erste Schiff gab. Das war 1830, ich glaube irgendwo in Britannien. Aber das erste Schiff mit diesen Maßen, mit diesem Maßverhältnis, das gab es früher, viel, viel früher. Und in diese Zeit will ich euch jetzt mal mit reinnehmen. Die Menschheitsgeschichte ist noch gar nicht so alt in dieser Zeit, vielleicht 1500 Jahre ungefähr. Also wir sind einige Jahrtausende vor Christus. Es gibt noch keine Schiffsexperten, keine Technologie, die einen riesigen Schiffsbau ermöglicht, wie wir das hier sehen. Aber was es gibt, ist ein Schiff mit genau diesem Maßverhältnis, 6:1. Ein intelligenter Baumeister steckt dahinter, und da will ich euch mit reinnehmen, in die Geschichte von Noah und der Arche, oder wie ich es treffender finde, und deshalb auch die Verbindung zum Abendmahl von Noah und dem Retter. Und Christian hat uns ja eben schon mit reingenommen in eine Aussage, die Jesus gemacht hat. Wenn man so den ersten Blick auf die Zeit von Noah richtet, dann denkt man, ist es gar nicht so übel. Der Christian hatte, das war aus Matthäus 24, ein Vers zitiert, da sagt Jesus, in den Zeiten Noahs war es so, die Menschen aßen, sie tranken, sie heirateten und verheirateten. Also auf den ersten Blick schien alles normal, aber man brauchte nicht viel tief schauen, um festzustellen, dass es mit der Menschheit ziemlich bergab geht in den ersten Kapiteln der Bibel. Adam und Eva sind im Garten, im Paradies und sind Gott ungehorsam. Sie essen von der verbotenen Frucht. Es dauert nicht lange, sie bekommen Söhne, und einer von den beiden, der Kain, tötet seinen Bruder Abel. Und es vergehen einige Jahre und mit der Menschheit geht es bergab. Die Sünde nimmt ihren Lauf, und dann schaut Gott den Menschen ins Herz. Und das will ich gern mal mit euch lesen. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 6, die Verse 5. Und 6. Gott schaut den Menschen in dieser Zeit von Noah ins Herz und schaut mal, wie Gott das Herz bewertet. Da steht, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit, nur Böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Die Menschheit ist durch und durch böse. Gott schaut ins Herz, da gibt es die Motive des Menschen, die Neigungen, die innersten Überlegungen, also all das, was unser Handeln prägt, das schaut sich Gott an und stellt fest, das ist durch und durch böse. Da ist nur Bosheit, also eine ziemlich raue und brutale Zeit. Wenn wir die folgenden Verse lesen, dann zieht Gott auch das Fazit und sagt, sie sind voller Gewalttat. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden in dieser Zeit leben. Alle Menschen sind durch und durch böse, die Gedanken nur boshaft. Die Kinder würden wir schon gar nicht mehr nach draußen alleine schicken. Vor den Nachbarn müssen wir uns in Acht nehmen. Am liebsten würden sie dir eins über den Kopf braten, damit sie ein bisschen von deinem Grundstück kriegen können. Da haben die gar kein Problem mit, weil Mord einfach zur Tagesordnung mittlerweile gehört. In Gesprächen kannst du dir nie sicher sein, ob er gerade die Wahrheit redet. Weil jeder ist einfach darauf aus, dass es ihm gut geht, ist durch und durch böse und vermutlich lügt er dich gerade an und will dich betrügen. Ehebruch ist normal bei dir in der Gegend. Treue zählt gar nichts mehr. Und jedes Gespräch, das du so in der Nachbarschaft mitbekommst, das ist durch und durch Lästerung. Es gibt gar keine Ermutigung mehr. Vielleicht hat diese Zeit so oder so ähnlich ausgesehen, in der Noah lebte. Gott zieht das Fazit, das durch und durch böse. Das Herz ist boshaft. Aber wir bekommen nicht nur einen Einblick in das Herz der Menschen von Noah, sondern wir bekommen in diesen Versen auch einen Einblick in Gottes Herz. Schau mal, da steht, und er betrübte ihn in seinem Herzen. Gottes Herz ist schwer. Gottes Herz schmerzt wegen der Bosheit im Herzen der Menschen. Gott verabscheut Sünde, ist da nicht gleichgültig, sondern es verletzt ihn. Es tut ihm weh und er ist traurig und zornig über diese Bosheit im Herzen der Menschen. Die Menschen leben so ein bisschen nach dem Motto, und nach mir die Sintflut. Kennt ihr den Spruch, und nach mir die Sintflut? Das eigentlich, was wir damit aussagen, ist ja, mir ist egal, welche Konsequenzen mein Tun jetzt in der Zukunft hat. Also ich lebe jetzt, ich mache jetzt einfach mein Ding, egal was die Folgen davon sind. Und nach mir die Sintflut. Natürlich gab es damals dieses Motto noch nicht. Es ist erst kurze Zeit später entstanden, weil das ist genau das, was den Menschen hier blühte. Und da will ich euch mit reinnehmen. In den folgenden Vers, in Vers 7, lesen wir dann Folgendes. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Also Gott beschließt hier die Sintflut. Eine gewaltige Naturkatastrophe, wenn man so will. Alles steht unter Wasser. Selbst die höchsten Berge stehen unter Wasser. Das werden wir gleich auch noch lesen in den folgenden Kapiteln. Gott beschließt die Sintflut, aber nicht sofort. Das haben wir in den Versen davor, können wir das lesen, dass Gott noch eine Gnadenfrist einräumt. 120 Jahre gibt er den Menschen noch, bevor dieses Gericht über die Bosheit der Menschen kommen soll. Bevor alles Leben vernichtet wird. 120 Jahre, wo Gott noch Geduld hat, wo Gott noch Gnade hat. Und 120 Jahre, in denen Gott einen Ausweg schafft, eine Rettung, die Arche. In dieser Zeit, in dieser Gnadenzeit, begegnet Gott nämlich einem Mann namens Noah, den, glaube ich, die meisten von uns schon sehr gut kennen. Und Gott schaut auch sein Herz an und er zieht ein anderes Fazit als zum Rest der Menschheit. Und schaut mal, wie Gott Noahs Herz sieht. Das lesen wir in den Versen 8 und 9. Da steht, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Also totales Kontrastprogramm. Auf der einen Seite eine Menschheit, die das Fazit bekommt, das Urteil, ihr seid durch und durch böse, eure Gedanken sind nur boshaft. Und die logische Konsequenz Gottes ist, das Urteil, das er fällt, ist, es kommt eine Sintflut. Und auf der anderen Seite Noah, ein gerechter Mann, der mit Gott lebt, der mit Gott wandelt. Und Gott sagt, er fand Gnade in seinen Augen. Und diesem Noah gibt Gott jetzt einen Auftrag. Und das lesen wir in den Versen 13 bis 21. Ich werde die nicht komplett lesen, weil es doch ein längerer Text ist. Aber ich nehme euch kurz mit rein. Noah bekommt den Auftrag von Gott, eine Arche zu bauen. Also einen riesigen Holzkasten, wenn man so will. Das mit Pech zu umstreichen. Gott gibt ihm sogar die genauen Maße, nach denen er bauen soll. Es gab keine Technologien, keine Mathematiker, die die besten Verhältnisse berechnet haben. Aber Gott hat natürlich diese genialen Gedanken und gibt ihm genau diese Maße durch. 6:1 ist das Verhältnis von Länge zu Breite. Er sagt, baue dort oben eine Lichtöffnung ein. Mach an den Rand eine Tür. Du sollst 3 Stockwerke anlegen mit Nestern, mit Zimmern für Tiere, denn du sollst nachher mit deiner Familie in dieses Rettungsschiff kommen und die Tierwelt mit dir. Das, was lebt auf der Erde, auch das Gewürm, auch die Vögel, die Meerestiere brauchen das natürlich nicht, die können schwimmen, die würden überleben bei einer Flut. Und er gibt ihm genaue Anweisungen, auch Nahrung zu sammeln, sodass ja er und die ganze Mannschaft dort mit seiner Familie und mit den Tieren überleben können über eine längere Zeit. Und so fängt Noah an, dieses riesige Holzgebilde zu bauen, nach den Maßverhältnissen, die 1993 so entdeckt wurden als besonders seetüchtig. Er soll ein riesiges Rettungsboot, ein Rettungsschiff bauen. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. In Amerika gibt es nämlich einen Ort, da wurde versucht, diese Arche so nachzubauen, wie Sie sich das vorstellen. Das sind genau die Maße, die wir in der Bibel lesen. Das sind knapp 160 Meter an Länge, wenn wir das auf heute umrechnen würden. Etwas mehr als 60 Meter in der Breite und 16 Meter in der Höhe. Ein riesiges Rettungsschiff. Genau, wenn ihr mal in Amerika sein solltet, ich glaube, das ist nicht nur für Kinder interessant, da mal reinzugehen. Die haben sich Gedanken gemacht, wie könnte das mit den 3 Stockwerken aussehen, auch mit der Lichtöffnung oben, wie könnten die Tiere dort ihre Nester haben und wie könnten ja Noah und die Familie dort gelebt haben. Ganz interessant, ein riesiges Holzgebilde, das Noah jetzt bauen soll. Er bekommt diesen Auftrag und ich will euch mal mit reinnehmen, in die Lage von Noah. Bauki hat das eben schon ein bisschen getan. Es hat das noch nie gegeben. Also viele spekulieren und vermuten auch, dass es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie geregnet hat. Es könnte sein, also im Garten Eden lesen wir davon, dass ein Nebel immer wieder den Garten bewässerte. Es gab den Regen noch nicht, Gott hielt ihn noch zurück. Vielleicht gab es mittlerweile Regen, vielleicht hat Noah noch nicht einmal den Regen je gesehen. Weit und breit kein Meer. Noah hat noch nie ein riesiges Rettungsschiff gesehen. Wir kennen das vielleicht aus Dokumentationen, so riesige Schiffe. Noah hat das noch nie gesehen. Und jetzt soll er dort irgendwo in der Steppe, in der Wüste, ein Riesenschiff bauen. Und so fängt er an. Tag für Tag baut er an dieser Arche. Jahr für Jahr. Vermutlich Jahrzehnt für Jahrzehnt. Ich nehme mal an, dass er vermutlich diese 120 Jahre, die Gott Gnadenzeit gegeben hat, an dieser Arche gebaut hat. Stellt euch mal vor, jeden Tag ist er dort am Bauen mit seinen Söhnen. Er schaut in den Himmel und der Himmel ist hellblau. Er schaut sich um und weit und breit kein Gewässer. Aber er geht hin und baut. Vermutlich verrückt in den Augen der Menschen um ihn herum, aber er tut es. Wie muss das für Noah gewesen sein? Woher kommt diese Motivation, die er hatte? Was bewegt ihn dazu, tagtäglich hinzugehen und obwohl er nicht sieht, keinen Sinn darin sieht hinter diesem Auftrag, warum baut er trotzdem? Einfach nur, weil Gott diesen Auftrag gegeben hat? Also für Noah ist das nicht ein einfach nur, weil Gott diesen Auftrag gegeben hat, sondern gerade weil Gott es ist, der diesen Auftrag gegeben hat, ist er dort tagtäglich am Bauen. Und das lesen wir in Hebräer 11, Vers 7, was Noah bewegt hat. Dort steht: Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah glaubte und Noah war bewegt von Gottes Furcht. Lieben, ich glaube, davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Von Gottes Furcht bewegt. Noah hatte tiefsten Respekt und Ehrfurcht vor dem, der ihm diesen Auftrag gegeben hat. Es ist egal, wenn Noah den Sinn nicht sieht. Der Auftrag kommt von Gott, der, den er fürchtet. Es ist egal, wenn Leute ihn belächeln. Wisst ihr, wenn Menschenfurcht sein Antrieb gewesen wäre, dann wäre er vermutlich ziemlich schnell fertig mit dem Bau der Arche. Hätte er ziemlich schnell sein lassen. Vielleicht hätten sie gesagt, Noah, was hast du denn jetzt vor? Mitten in der Wüste ein Bootsverleih oder was hast du vor? Die haben vermutlich ihre Späße mit Noah gemacht. Wäre Menschenfurcht sein Antrieb, dann wäre ziemlich schnell Ende, aber er hat nicht Menschen gefürchtet, sondern dem, der den Auftrag gegeben hat. Er hatte Gottes Furcht. Der, von dem der Auftrag kommt, der verdient meinen tiefsten Respekt und meine Ehrfurcht. Und ich will ihm gehorchen, auch wenn ich den Sinn darin nicht sehe. Das ist die Einstellung, mit der er tagtäglich an diesen Bau geht. Noah glaubte Gott und Noah fürchtete Gott. Ihr Lieben, wie so oft zeigt sich Gottes Furcht und Glaube an unserem Gehorsam oder in diesem Fall in Noahs Gehorsam. Und schaut mal, genau das lesen wir dann auch in dem folgenden Vers in 1. Mose 6, Vers 22. Da sehen wir Noahs Glaubensgehorsam, da steht, und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Und wir haben gerade gelesen, indem Noah dort Gott gehorsam ist und tagtäglich an dieser Arche baut, ein Riesenholzwerk, ein Riesenrettungsschiff, hat er die Menschen verurteilt. Dass Noah dort gebaut hat, dieses Riesenholzgebilde, das dort in der Nachbarschaft steht bei den Menschen, das war eine Predigt für die Menschen. Und auf der einen Seite, das haben wir eben gelesen, in Hebräer 11, Vers 7, steht dort, durch ihn verurteilte er die Welt. Diese Arche, das Noah an dieser Arche baut, das war eine Predigt für die Menschen drumherum. Ihr seid verurteilt. Ich baue ein Rettungsschiff, weil es kommt eine Flut, die alles Leben auslöschen wird. Eine tägliche Predigt, da ist einer, der baut ein Rettungsboot. Und der predigt, es kommt eine Flut. Aber die Arche ist nicht nur eine Predigt von, es kommt eine Flut, ihr seid verurteilt wegen der Bosheit in eurem Herzen, sondern die Arche ist auch ein Predigt von Gnade, von Rettung. Ja, ihr seid verurteilt wegen der Bosheit in eurem Herzen, aber hier ist Rettung, hier ist Unterschlupf. Ich baue hier an der Rettung. Nach einer vermutlich sehr langen Zeit, vielleicht auch diese 120 Jahre, stellt Noah den Bau der Arche fertig und Gott hält, was er angekündigt hat. Es kommt eine Flut. Und das lesen wir dann in Kapitel 7, ab Vers 11 bis 24. Ich nehme euch da auch wieder so ganz grob rein in diesen Text. Ich habe ein Bild dazu gefunden, ähnlich wie ich mir das vielleicht vorstelle. Man kann vielleicht noch so ein bisschen die hohen Berge erkennen, aber alles steht unter Wasser. Und hier würde das Wasser sogar noch weiter steigen. Noah geht in die Arche mit seiner Familie. Und wie Gott angekündigt hatte, die ganze Tierwelt von jeder Sorte, ein Männchen und ein Weibchen, gehen in diese Arche und Gott schließt die Tür zu. Die Gnadenzeit ist vorbei und Gott öffnet den Erdboden und Wasser strömt von unten an die Erdoberfläche. Gott öffnet den Himmel und es fängt an zu regnen, 40 Tage und 40 Nächte. Nach und nach merkt dann Noah und die ganze Mannschaft, dass dieses Schiff nicht mehr auf festem Grund steht, sondern angehoben wird von den Wasserfluten, die auf der Erde sind. Und der Wasserpegel steigt und steigt immer weiter, bis er 8 Meter über den höchsten Bergen der Erde steht. Also die ganze Erde steht unter Wasser. Alles Leben stirbt. Niemand überlebt. Und dann lesen wir das in 1. Mose 7, in Vers 23, da steht, nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Das Wasser bleibt dann noch etwa 100, oder nicht etwa, sondern genau 150 Tage und dann fängt das Wasser langsam an, sich wieder zu senken. Irgendwann stellt Noah fest, dass die Erde ja festen Grund unter dem Boden hat, auf dem Berg Ararat lässt die Arche sich nieder und es dauert nochmal eine längere Zeit, bis Noah aus der Arche gehen kann. Er, seine Familie und die Tiere, die allesamt diese Katastrophe, dieses Gericht Gottes über die Bosheit im Herzen der Menschen überlebt hat. 1 Jahr und 10 Tage dauert es, bis Noah und der Rest wieder aus der Arche rausgehen können. Die Frage, die ich eingangs gestellt hatte, vielleicht beschäftigt die dich jetzt gerade, was hat das mit dem Abendmahl zu tun? Wo ist da die Verbindung? Was hat das auch mit uns zu tun, mit dir und mir? Also vielleicht denkst du, tja, so wie damals ist ja schön und gut, die Menschen schienen ja ziemlich übel zu sein, so wie das beschrieben ist, aber das hat ja nichts mit uns heute zu tun. Die Frage ist das wirklich so? Sind wir wirklich so viel besser als die Menschen zur Zeit von Noah? Schaut mal, als Noah aus der Arche rausgeht, bringt er anschließend Gott ein Opfer. Und dann nimmt Gott dieses Opfer an und schaut mal, was Gott beschließt. Aber so könnte das vielleicht ausgesehen haben, als das Boot sich irgendwann niedergelassen hat und sie nachher rausgehen können. Und schaut mal, was Gott beschließt. Also Noah bringt ein Opfer und dann steht dort in 1. Mose 8, Vers 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Aber schaut mal, was folgt. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Das menschliche Herz hat sich nicht verändert. Das menschliche Herz ist nicht anders als zu Zeiten von Noah. Das menschliche Herz ist böse von Jugend an. Jeremia schreibt es später, überaus trügerisch und bösartig ist das Herz. Wer kann es ergründen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, ich habe ziemlich früh zu Gewalt gegriffen. Auch heute ist die Menschheit gewalttätig von Jugend an oder eigentlich schon von Kindheit an. Also von klein auf. Ich habe mich mal schlau gemacht, hier sitzen ja auch einige Eltern. Vielleicht wollt ihr mir kurz das Handzeichen geben. Ab welchem Alter haben eure Kinder das erste Mal zur Gewalt gegriffen? Also, dass sie gehauen haben oder gebissen haben oder gekratzt haben? Vielleicht braucht ihr euch auch nicht melden, ist doch vielleicht gar nicht so schön. Ich habe einen Artikel darüber gelesen und da heißt es, dass es ein ganz normaler Entwicklungsprozess ist, wenn Kinder so im Alter von 1 bis 3 Jahren diese Dinge anwenden. Dass wenn ihnen ein Spielzeug genommen wird und es nicht nach ihrer Pfeife geht, dass sie dann auch mal hauen oder mal beißen oder mal kratzen. Und dann hieß es dort, und irgendwann lernen sie sich halt anders zu verständigen mit Worten und dann ist es normal, dass es zurückgeht, diese Gewaltbereitschaft. Die Frage ist, stimmt das wirklich? Ist das normal, dass die Gewaltbereitschaft zurückgeht? Wenn wir mal in die Nachrichten schauen, dann ist das nicht so, oder? Dann hören wir von 27 aktiven Konflikten weltweit, Bürgerkriege in Syrien, in Afghanistan, in Jemen. Da hat man internationale Konflikte zwischen Russland und der Ukraine, in Israel mit den Palästinensern. Wir lesen von Gewalttaten in den Nachrichten eigentlich tagtäglich. Letztes Jahr gab es 9000 Messerattacken in Deutschland, dieses Jahr vermutlich noch viel mehr, wenn man die Nachrichten verfolgt. Letztes Jahr gab es 104.000 abgetriebene Kinder. Im Jahr davor 143.000 Fälle von häuslicher Gewalt, die registriert wurden. Vermutlich waren es viel, viel, viel mehr Fälle, als die aufgenommen wurden. Die Nachrichten sind voll von Mord und Totschlag und von vermissten Menschen und von Terror, oder? Gewalttat ist heute an der Tagesordnung bei uns. Wenn wir uns mit den Menschen von damals vergleichen, was Gewalttat angeht, sind wir nicht besser. Und auch die Bosheit, das Böse in unseren Motiven und unseren Herzen, das ist überhaupt nicht besser als damals. Wenn man so ins Internet schaut, wo man ja anonym ist und wo das Handeln vielleicht nicht sofort Konsequenzen hat, da hört man von so vielen Hassreden, von Cybermobbing, von Bedrohungen, die ausgesprochen wurden. Oder wenn wir zurückdenken an die Corona-Pandemie, wie sind wir da miteinander umgegangen? Herzlich und liebevoll? Oder war das geprägt von Bosheit und jeder dachte an sich? Und wenn jemand eine andere Meinung hatte, dann ging es ihm auch nicht gut am Arbeitsplatz. Ich mache keine grüne Politik, aber auch wie wir mit der Natur umgehen, das zeugt einfach nur von unserem Egoismus, oder? Neulich waren wir mit der Familie in Köln. Und immer wieder haben wir Warnschilder gesehen, Achtung, Taschendiebstahl. Taschendiebe sind unterwegs. Und wenn wir uns so umschauen und schauen, wie die Menschen die Sexualität leben, dann hat das gar nichts mehr zu tun mit dem, wie Gott sich das gedacht hat, oder? Zwischen Mann und Frau in einer Ehe und in Treue, das ist absolut eine Ausnahme mittlerweile geworden. Wir sind geprägt von Egoismus und Gier, Zorn, Streit und Gewalttat. Wir sind nicht besser als die Menschen damals. Wenn, dann entwickeln wir uns sogar eher noch in die falsche Richtung. Wir können uns eigentlich ganz gut mit den Menschen in der Zeit von Noah identifizieren. Und wie Gott damals Geduld hatte und eine Gnadenzeit eingeräumt hat, so befinden wir uns gerade in einer Gnadenzeit Gottes. Es ist so, Gott hat gesagt, und das haben wir eben auch gelesen, und in den folgenden Versen von Kapitel 8, da lesen wir auch das Zeichen vom Regenbogen, ein Zeichen, dass Gott das nicht noch einmal tun wird, so eine Flut, die alles Leben auslöscht. Aber Gott hat gesagt, eines Tages werde ich wiederkommen. Jesus wird einmal wiederkommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und ihr Lieben, in diesem Gericht hat eine Familie überlebt. In dem Gericht, wenn Jesus einmal wiederkommt, dann wird niemand überleben. Weil Jesus wird uns nicht vergleichen mit den Menschen von damals und wer besser ist, der wird überleben. Sondern Jesus wird seinen Maßstab an uns legen. Und in diesem Maßstab haben wir alle verloren. Lesen wir in Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Der Maßstab ist, bist du ohne Sünde, dann darfst du leben. In Ewigkeit. Aber ist da Sünde in deinem Herzen und nur ein bisschen Bosheit, dann nicht. Dann wartet ja das Urteil, das Todesurteil, der ewige Tod. Es kommt nicht noch eine Sintflut, aber Gericht kommt, wenn Jesus einmal wiederkommt. An diesem Gericht wird niemand überleben. Aber wie Gott damals für eine Rettung gesorgt hat, so sorgt Gott auch hier vor diesem Gericht für eine Rettung. Wisst ihr, damals war es eine Arche, ein riesiges Holzgebilde. Vor etwa 2000 Jahren hat Gott auch durch ein Holzgebilde Rettung geschafft, und zwar durch ein Kreuz, an dem unsere Rettung hing. Jesus Christus, Gottes Sohn, der die Sünde der Menschen auf sich nimmt. Und so wie damals die Menschen, die Gott glaubten, wie Noah, durch Glauben baute er eine Arche. Im Glauben ging er in diese Arche, weil er dem glaubte, der das Gericht angekündigt hatte. So ist es auch heute im Glauben an diesen Jesus, Gottes Sohn, der am Kreuz hing, an unserer Stelle, stellvertretend, der unsere Schuld auf sich genommen hat und mit seinem Blut, das feiern wir am Abendmahl, mit seinem Blut dafür bezahlt hat. Der hat Gottes Zorn getragen, sodass ich nicht mehr muss. Er hat Gottes Zorn über unsere Sünde getragen, sodass wir nicht müssen. Im Glauben daran gilt das uns. Und ihr Lieben, wir lesen, im Glauben sind wir in Christus. Und so wie die Menschen damals, die in der Arche waren, gerettet wurden, so werden die, die in Christus sind, gerettet in diesem Gericht, in dem sonst niemand überleben würde. Durch Glauben dürfen wir in Christus sein und diese Rettung erleben. Gott befreit von der Bosheit, von der Gewalttat, von der Sünde in unserem Herzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass damals, als die Menschen erlebt haben, oh, es geht los. Hier brechen die Wasser aus, es fängt an zu regnen, es wird immer schlimmer. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ähnlich reagieren wie wir in der Flut. Wir gehen in die Höhen, fliehen auf die Berge. Ich kann mir gut vorstellen, viele sind hochgeflohen auf die höchsten Berge, um dort sicher zu sein vor dieser Flut. Lieben, kein einziger Berg auf der Erde war über Wasser. Kein Berg hat Rettung gegeben diesen Menschen. Es gab nur eine Rettung, nur einen Weg, und zwar in der Arche zu sein. Und ihr Lieben, genauso ist es auch in diesem Gericht. Es gibt nur die eine Rettung. Wir lesen das in Römer 8, Vers 1. Da steht: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Und folgendes dann zu dem, dass es nur diese eine Rettung gibt. Aus Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt folgendes. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also er ist der einzige Weg. Da rettet keiner der anderen Bergen. Kein anderer Weg führt zum Vater und verspricht Rettung als nur der eine, Jesus, in Christus zu sein. Die Frage ist, wie steht es um dich? Ich weiß, hier sitzen sehr, sehr viele, die das bereits angenommen haben. Die haben gesagt, ja, ich glaube. Ich habe das gemacht, als ich 7 Jahre alt war. Und ich weiß, meine Schuld ist auf Jesus am Kreuz gegangen. Im Glauben an ihn, dass dort mein Erlöser hing an meiner Stelle, stellvertretend. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er am 3. Tag auferstanden ist. Und dass ich eines Tages eine Ewigkeit bei ihm verbringen kann. Nicht, weil ich gerecht gelebt habe, sondern weil er gerecht gelebt hat und ich meine Schuld auf ihn legen durfte. Und wenn du das auch schon erlebt hast und deine Schuld losgeworden bist bei Jesus am Kreuz, dann will ich dir zu Herzen reden. Ist ja auch, wir sind eine Predigt für die Menschen um uns herum. Die Menschen damals haben täglich diese Predigt von der Arche und von Noah gehört, es kommt Gericht. Und ich weiß ganz genau, wenn ich vor allem auf der Arbeit mit meinen Kollegen rede, ich mache mir vielleicht da nicht unbedingt Freunde mit. Ich verstehe mich super mit meinen Kollegen. Aber ich weiß, die Botschaft, die ich habe, wenn es um meinen Glauben geht, die verurteilt sie. Sie macht sie zu Sündern. Und sie verurteilt sie zum Tode. So wie das, was Noah dort gemacht hat, an der Arche gebaut. Diese Arche war eine Predigt, es kommt Gericht, ihr seid verurteilt. So dürfen wir eine Predigt sein von dieser schlechten Nachricht, dass Menschen verloren gehen. Aber auch wie diese Arche ein Symbol der Rettung war aus dieser Not, so dürfen wir auch eine Predigt von Rettung sein und auf diesen Retter hinweisen, auf Jesus. Und die in Jesus sind, finden Rettung, werden gerettet. Ich kann dir nicht ins Herz schauen, aber vielleicht hast du das noch gar nicht erlebt und du läufst noch mit deiner Schuld rum. Dann will ich dich heute einladen, dass du dich versöhnen lässt mit Gott. Bei Gott ist viel Vergebung, bei ihm ist Rettung und wir dürfen das gleich feiern, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Dass er dieses Gericht, das wir eigentlich erleben müssten, wenn Jesus einmal wiederkommt, er hat es auf sich genommen, an unserer Stelle. Ich will dich einladen, lass dich versöhnen mit Gott. Amen.